Deutschlandfunk.
Männer müssen in das Mindset kommen. Sie sind der Anführer. Sie sind der dominante Part in der Beziehung. Ihr Wort gilt.
Würdest du dich als misogyn bezeichnen?
Nein, Misogynie ist Frauenhass. Ich liebe Frauen. Ich verstehe Frauen. Und weil ich sie verstehe, weiß ich, was das Beste für sie ist.
Du weißt es besser als sie selbst?
In vielerlei Hinsicht, ja. Frauen wollen das. Sie wollen einen Mann, der sie führt.
Der britische Journalist Louis Theroux hier im Gespräch mit Manosphere-Influencer und Podcaster Myron Gaines. Und während Theroux in seiner Doku, die ja sehr heiß diskutiert worden ist, Inside the Manosphere, Einblicke in diese Szene der Alphas, Maskulinisten, Männercoaches und gibt, schauen wir uns jetzt an, wie kann man diese Manosphere im Netz hacken, quasi mit ihren eigenen Waffen sogar schlagen. Das schauen wir uns jetzt an. Schön, dass ihr dabei seid. Wir gehen rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Männerbilder auf TikTok sind vollgepumpt mit Botschaften wie zum Beispiel: Ein Mann darf keine Gefühle zeigen, ein Mann muss hart sein, stark sein, erfolgreich, körperlich fit, Frauen überlegen sein, sie dominieren und so weiter und so fort. Was aber, wenn man alternative Männlichkeitsbilder bietet, auch auf TikTok, mit ähnlicher Ansprache wie die Alphas, die Maskulinisten, aber eben mit ganz anderer Botschaft? Diese Idee hat ein Team aus Theater und Medien und Kunstschaffenden umgesetzt, die Gruppe Online-Theater.live. Zu dritt sind sie Kati Kraft, Lucia Oppermann und Kaspar Weimann. Und aus dem Trio sind jetzt zugeschaltet Lucia und Kaspar. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ihr habt ja im Grunde erst auf TikTok geschaut, was es überhaupt für Männlichkeitsbilder da gibt, was da dominiert. Und wir hören ganz kurz einen Ausschnitt.
Frauen, Bruder, wir sind in Zeiten angekommen, wo wir uns von Frauen anhören müssen, was es heißt, ein Mann zu sein.
You've made no progress.
Tu dir selbst einen Gefallen und bring dir mal bei, deine Schnauze zu halten. Du redest mehr, als man dich gebeten hat und verlierst das Interesse deiner Mitmenschen und sogar das Respekt.
Hast du jemals gehört, wie dein Vater sagt, ich gehe heute nicht arbeiten, weil ich traurig bin? Genau. Scheiß auf deine Gefühle und scheiß auf diese Musik.
So, ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was ihr auch so vorgefunden habt. Was würdet ihr sagen, was zeichnen diese Videos aus? Was haben sie gemeinsam?
Also ich würde sagen, sie haben alle gemeinsam, dass sie einfache Lösungen bieten für komplexe Sachen wie Gefühle zum Beispiel und ein hohes Aggressionspotenzial haben. Also ich finde, die meisten Sachen sind sehr aggressiv, sind sehr brutal auf eine Weise. Das ist natürlich jetzt auch meine Perspektive als weiblich sozialisierte Person. Ich glaube, dass das vielleicht bei Menschen, die männlich sozialisiert sind, gar nicht so krass so rüberkommt. Und ich finde, es ist sehr, auch von der Ästhetik, eher düster, eher trister vielleicht, als ich das jetzt so in meinem Umfeld sonst gewohnt bin oder als ich es auch als schön und angenehm empfinden würde.
Ihr analysiert ja auch raus, dass es ein ganz klares Ziel gibt bei diesen Videos, nämlich eigentlich oftmals auch irgendwas zu verkaufen, sei es ein Proteinpulver, sei es ein Coaching, sei ein härterer Mann oder. Also kann man auch sagen, das ist eine Gemeinsamkeit?
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Ich finde, das ist total wichtig, auch nochmal so outzupointen, weil so diese Influencer-Boys der sogenannten Manosphere, also sozusagen etwas bezwecken dadurch, dass sie Jungs und junge Männer in bestimmte Radikalisierungsschleifen ziehen. Persönliche Vorteile, die sie sich erwirken dadurch, also politische Deutungshoheiten, um die sie kämpfen oder eben auch einfach Kohle, ne, die sie dadurch verdienen können. Und noch eine andere Gemeinsamkeit, die mir auffällt, ist so eine ästhetische und rhetorische. Also es gibt ganz, ganz konkrete Ansprachen, Formulierungen, Videofilter, Musiken, die verwendet werden, die eben auch so sehr, sehr dolle einem Publikum vermitteln, einem ganz, ganz speziellen Publikum vermitteln, dieses Video oder dieser Inhalt ist für dich.
Vielleicht können wir auch nochmal für alle, die jetzt diese ganzen Debatten der letzten Wochen nicht so verfolgt haben, auch wenn wir es in einer Stunde Liebe immer wieder ansprechen, auch Form von Männlichkeitsbildern und so weiter, nochmal ganz konkret erklären aus eurer Sicht, was ist diese Manosphere überhaupt?
Also die Manosphere ist ein unklar sozusagen einzugrenzender Raum auf Social Media, in dem Jungs und Männer patriarchale Geschlechternormen einerseits lernen, andererseits aber auch sozusagen einander beibringen auf eine Weise. Und auf dem sich deswegen ganz, ganz viele Jungs und Männer auf eine Weise radikalisieren. Oft fängt das sozusagen bei Dingen an, die eigentlich gar nicht doof sind oder gar nicht kacke sind. Also die fangen oft bei so total realen Problemen an und bei ganz, ganz realen und Alltagsherausforderungen und lenken das Ganze dann aber oft um, suchen Feindbilder, die eigentlich gar nicht sozusagen dafür verantwortlich sind, machen den Feminismus verantwortlich, machen Einwanderung verantwortlich für viele Probleme, die halt irgendwie so Typen haben und bieten dann eben Lösungen an, aus denen sie Profit schlagen können.
Und was vielleicht nur ergänzend vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, nicht alle Leute, die halt so Videos reposten oder selber gestalten, haben unbedingt auch diese Werte, die sie da vermitteln. Aber dadurch, dass es auf TikTok ja auch viel darum geht, Reichweite zu generieren, um Geld zu verdienen wieder, werden die Inhalte halt trotzdem gepostet, einfach um des Geldes oder um das der Reichweite willen. Ja. Und damit verstärkt sich dieses Phänomen halt total, diese -4.
Ihr beschreibt das auch nochmal ausführlich in einem Doku-Hörspiel über eben Radikalisierung auf TikTok, Hacking the Manosphere. Ich werde das auf jeden Fall auch in die Shownotes setzen, den Link dazu. Und da ist es ja auch so, die Frage ist ja, das ist ja nicht nur etwas, was im Netz dann stattfindet, sondern da geht ja auch dem Gedanken nach, wie wirkt sich das dann auf unsere Gesellschaft aus? Im Grunde auch, wie gefährlich ist das? Vielleicht könnt ihr das auch nochmal beschreiben.
Ja, also im allerschlimmsten Fall führt halt radikalisierte Männlichkeit oder so auch ein radikalisiertes Anspruchsdenken, was bei so männlicher Radikalisierung oft mit einhergeht, zu Femiziden zum Beispiel, zu Attentaten, sind auch oft ein Nebenmotiv, so übersteigertes Anspruchsdenken oder Männlichkeitsdenken. Und aber auch, das ist ja so absurd, auch so viel zu Suiziden. Also viele Männer, es begehen ja auch mehr Männer Suizid als Frauen in der Statistik. Das ist ja auch eine Form der Radikalisierung und der negativen, sehr negativen Auswirkungen ja. von männlicher Radikalisierung.
Darauf kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal, weil das auch nochmal eine Rolle spielt in den Kommentaren, die ihr bekommen habt. Und jetzt will ich nochmal zu dem Projekt kommen. Also die Idee, die ihr dann entwickelt habt, die wirklich eine sehr spannende ist, ist nämlich eigentlich die Manosphere quasi mit den eigenen Waffen schlagen. Ihr habt 3 Männertypen entwickelt, 3 TikTok-Profile. Wir hören auch gleich nochmal so kurz Ausschnitte. Und ihr könntet dann vielleicht nochmal erklären, was so die Idee zu jedem dieser Profile ist. Als erstes hören wir rein in Alex New Mindset.
Hör auf zu kämpfen, Mann! Ständig kämpfst du. Entweder mit Fäusten oder in irgendwelchen Challenges. Stärker sein, schneller sein, mehr Muskeln haben, mehr Frauen abkriegen. Wozu dieses ganze Kämpfen? Warum? Ich habe keinen Bock mehr drauf, besser sein zu müssen. Und dass du denkst, du müsstest besser sein als ich. Ich will, dass wir eine Verbindung miteinander aufbauen. Ich will deine Gedanken, deine Sorgen und deine Gefühle ernst nehmen. Und ich will sie verstehen.
So, Alex New Mindset, der guckt uns an in der Kamera, hat so einen schwarzen Hoodie an, guckt eigentlich sehr aggro und dann haut er aber solche Sätze raus. Ne? Lasst uns irgendwie einander verstehen. Was ist da die Idee?
Ja, genau. Das ist so ein Coach oder so eine Figur, die irgendwas ist zwischen Coach und großer Bruder, der sein Zielpublikum, also Jungs und junge Männer im Alter von zwischen so ungefähr 16 bis 25, irgendwie so anspricht und sowohl in der Ästhetik und in der Rhetorik als auch in den Inhalten eigentlich bei Fragen abholt, die diese Zielgruppe auch oft hat. Also Fragen wie, wie trainiere ich richtig, was ja eine super schöne Frage ist, oder wie stelle ich einen Kontakt zu meinen FreundInnen her? Was bedeutet es für mich, dass ich mich so sehr um weibliche Anerkennung sehne, aber irgendwie aber auch noch mehr um die Anerkennung meiner Bros irgendwie so sehne dabei? Und das ordnet er halt alles ein mit einem Wissen, was wir uns aber so wie erarbeitet haben aus der Zusammenarbeit mit so SozialarbeiterInnen, die sich ganz, ganz dolle spezialisieren auf so Jungs- und Männerarbeit, die also aus der Forschung heraus und auch aus der sozialpädagogischen Praxis heraus rausgefunden haben, welche Botschaften eigentlich total wichtig sind. Die Botschaften, die wir da senden oder die auch der Kanal sendet, das geht, es ist alles von, wie kann ich Empathie aufbauen mit meinen eigenen Gefühlen, mit den Gefühlen anderer, wie kann ich anderen zuhören. Das sind eigentlich Kompetenzen, die nicht nur Männer brauchen, sondern die alle Personen brauchen, aber zu einer männlichen Sozialisierung gehört es halt oft, genau diese Dinge eigentlich so abzutrainieren oder dass sie als unmännlich markiert werden und deshalb nicht erstrebenswert sind und die dann wieder zu erlernen und zu verbinden eigentlich damit, dass es ja auch vieles cool ist. Also zum Beispiel so Gym-Culture ist ja erstmal total cool, ne?
Ja.
Und gar nicht mal so schlecht. Es wird nur oft dann von anderen Interessensträgern auf dieser Plattform halt einfach, ich würde sagen, missbraucht.
Eigentlich so ein Gefühl oder eine Suche nach Gemeinschaft und auch vielleicht nach einer Orientierung, was viele von uns vom Schulhof auch noch kennen, dass man irgendwie, weil er hat ja sowas von einem großen Bruder, Alex New Mindset, und das kennen viele vom Schulhof vielleicht noch, dass man ihm geguckt hat, was machen die anderen Älteren in der Schule so, sei es jetzt, ne, egal welchen Geschlechts, und man versucht irgendwie Vorbilder zu suchen eigentlich auch, wie kann ich mich irgendwie einfinden ins, in irgendwie diesen Alltag und diesen ganzen emotionalen Problemen, die man auch hat, gerade als junger Mensch. Nochmal eine ganz andere Perspektive bietet dann nochmal Don K. 507. Im Grunde, man hat die Perspektive dieser Person, wie sie im Haushalt beispielsweise gerade aufräumt, irgendwie eine Tupperdose befüllt, und dann hört man:
Ich hatte mal ein Date, wo mir alles zu schnell ging. Also wir haben super schnell geknutscht und waren dann schon bei mir im Bett, aber ich habe irgendwie mich nicht getraut zu sagen, dass ich gar nicht will gerade. Sie hat's aber voll gemerkt und sie hat gefragt, ob wir einfach erst einen Film schauen sollen. Und ja, dann haben wir halt gekuschelt und irgendwann wieder angefangen zu knutschen. Und hey, dann war's echt nice.
Also ein Date muss nicht immer in Sex enden. So ein bisschen das, was Don K. einem nochmal ganz easy beiläufig, während im Haushalt aufgeräumt wird, so erklärt. Da vielleicht auch so die Idee, Beziehungen anders zu erzählen, als man es sonst so im Netz hört?
Genau, und es ging auch vor allem darum, so mitzuerzählen, dass natürlich so Situationen wie Dating, Beziehung, Intimität, Liebe auch für junge Männer sehr aufregende Bereiche sind. Und dass es natürlich ein bestimmtes Männlichkeitsbild gibt, das irgendwie beinhaltet, dass man immer Bescheid wissen muss, dass man cool bleiben muss, dass man irgendwie einen Plan haben muss, dass man auch immer Bock auf Sex haben muss zum Beispiel, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Oder keine Ahnung, dass man halt sich auch dann immer gleich auskennen muss. Und das versucht der Account so ein bisschen nebenbei so zu erzählen, indem man eben die POV sieht von Don K. und damit einem Voice-Over immer so kurze Geschichten aus dem Alltag erzählt werden, wie halt Don K. selbst oder seine Freunde bei irgendwas unsicher waren oder einen Fehler gemacht haben oder sich geschämt haben. Und einfach durch dieses Hören von diesen Geschichten auch wollten wir irgendwie zeigen, ja, natürlich haben das alle jungen Männer auch, diesen Teil. Und es ist ganz normal, es ist wichtig, darüber zu sprechen oder zumindest es bei sich selbst anzunehmen und es nicht wegzudrücken zu wollen.
Also Unsicherheiten als Normalität annehmen. Und ich glaube, noch genau. Eine Steigerung eigentlich ist dann der Account Wohin von hier, weil da ist eigentlich ein junger Mann. Ich glaube, gerade die Beziehung ist zu Ende gegangen und der reflektiert sehr seine Gefühle.
Ich war so hart zu mir selbst, habe mich für meine Fehler gehasst, habe mich selber verachtet, weil ich nicht so war, wie ich sein wollte. Aber wenn es eine Superkraft gibt, die dir dein Leben leichter macht, dann ist es vergeben. Sich selbst vergeben. Zulassen, dass du auch nur ein Mensch bist. Zulassen, dass du Fehler hast. Und verstehen, dass du trotzdem wertvoll bist und geliebt werden kannst.
So, und das ist der dritte Account, Wohin von hier? Und da stellt sich mir wirklich die Frage, wie kommt das denn dann an, wenn ihr damit auf der For You-Page von jungen Männern gelandet seid, die sonst eher andere Botschaften gewohnt sind, nämlich sei hart, sei stark, zeig keine Gefühle. Was ist, wenn dann so emotionale Typen ankommen und sagen, ey, vergib dir, jeder macht mal Fehler. Wie kommt das an?
Sehr unterschiedlich bei den Accounts. Also allgemein können wir sagen, es hat total gut funktioniert. Wir haben genau die Leute erreicht, die wir erreichen wollten und sind total gut angenommen worden.
Der Fairness halber muss man sagen, ihr habt auch Werbung geschaltet. Also ja. Weil es war auf 3 Monate ausgelegt, eure Projektzeit. Das muss man noch dazu sagen. Ihr habt im Grunde auch quasi Geld investiert. Es ist ein gefördertes Projekt gewesen. Genau. Vielleicht könnt ihr noch mal zum Hintergrund sagen. Und dadurch seid ihr natürlich auch noch mal vielleicht schneller auf den Seiten gelandet. Aber es muss ja trotzdem geliked werden oder kommentiert werden. Das ist ja jetzt nichts, wofür man dann bezahlt.
Genau, das war der relevante Teil. Wir haben dafür bezahlt, dass wir praktisch angezeigt werden. Man kann ja auch auf TikTok auswählen, wem man angezeigt werden möchte. Also männlich, weiblich, welches Alter. Was dann aber natürlich das Relevante ist, ist zu merken, wie viel Prozent schauen sich das Video zu Ende an. Wird es gespeichert, wird es kommentiert, wird es geliked. Und das hat bei allen Accounts war das der Fall so. Also alle sind so praktisch da gelandet. Alle Accounts haben aber ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen. Also bei Alex gab es zum Beispiel am meisten Kommentarinteraktionen.
Das ist der Coach, der etwas größere Bruder, ja.
Ja, bei Don K. waren eher sehr viele gespeicherte und gelikte und geteilte
Leute Inhalte, aber angefangen für wenig Kommentare. Wirklich in einen Austausch und in einen Kontakt zu kommen zu den Themen. Also es ist nicht nur bei den Aussagen der Videos geblieben, sondern es ist auch, wir haben es auch ein bisschen geschafft, dass in den Kommentaren ein Austauschraum und so Empowerment-Raum irgendwie so stattfindet, der aber nicht nur in Anführungszeichen dann wieder ein neuer Männerbund ist, sondern wirklich auch ein Raum, in dem auch so herausfordernde Konversationen, glaube ich, für die Leute auf eine Weise stattgefunden haben.
Ich finde die Zahlen auch sehr beeindruckend. Also in 3 Monaten habt ihr 4 Millionen Views gehabt, über 170.000 Likes, über 4.000 Kommentare. Und das zeigt ja doch genau diese Idee, wir hacken die Manosphere, wir gehen da rein und versuchen mit sozusagen der ähnlichen Ästhetik andere Botschaften zu setzen, hat irgendwie schon gefruchtet für so eine kurze Zeit. Man müsste sich das natürlich nochmal länger angucken. Warum glaubt ihr, klappt sowas?
Ich glaube, aus mehreren Gründen. Einmal ist, glaube ich, super wichtig, dass wir halt total viel mit viel Empathie rangegangen sind. Also, dass wir sozusagen die Probleme, die junge Männer ja haben, in unserer Gesellschaft ernst genommen haben und nicht gesagt haben, das ist alles lächerlich, reißt euch mal zusammen, sondern, hey, das und das existiert. Hier wäre aber noch eine Möglichkeit, damit umzugehen, anstatt eben ausschließlich sich zum Beispiel Gefühle wegzutrainieren. Und ich glaube, das war ein total wichtiger Aspekt, diese Ernsthaftigkeit, mit der wir das Thema behandelt haben. Und dann dadurch, dass TikTok einfach eine visuelle Plattform ist und es ganz viel darum geht, dass man sich sofort angesprochen und gemeint fühlt, wenn man etwas wiederfindet, was man schon kennt, was zu einem passt, was einem auch gefällt. Ich glaube, da hat man gleich mal ein Vertrauen in den Account, dass man sich halt gesehen fühlt durch die Ästhetik, durch die Ansprache.
Was ich finde, was uns gut gelungen ist und auch uns bei der Zielgruppe interessant gemacht hat, ist, dass wir in den Videos ja total unserem eigenen so feministischen Selbstverständnis versucht haben, gerecht zu werden. Also sozusagen, wir haben nicht irgendwie Botschaften verkürzt, die wir oder Botschaften gebracht, die irgendwie antifeministische Narrative sozusagen begünstigen oder verstärken. Also wir mussten bis zu einem bestimmten Punkt etwas reproduzieren. Also wir mussten zum Beispiel reproduzieren, dass da nur männlich gelesene Charaktere aufgetaucht haben. Aber das haben wir gemacht, weil wir wussten, dass, wenn wir das nicht machen würden, würde die Zielgruppe gar nicht mal hinhören oder zuschauen. Aber das haben wir dann versucht, inhaltlich zu konterkarieren, indem wir dann so gesagt haben, nein, wir weisen darauf hin, warum hörst du jetzt eigentlich nur mir zu und warum hörst du nicht auf viele Frauen aus deinem Leben, die das so sagen, ne? Also das haben wir dann versucht, so inhaltlich zu konterkarieren und ich glaube, dadurch konnten wir eine Perspektive anbieten, die sonst auf deren For You-Page gefehlt hat, die aber trotzdem sie, genauso wie Lucia gerade gesagt hat, einfach radikal ernst genommen hat, so, und sich auch um sie gesorgt hat.
Aber vielleicht können wir ja nochmal verstehen, also es ist ja ein künstlerisches Projekt. Ihr seid ja im Grunde ein Theaterkollektiv. Und vielleicht nochmal, die Finanzierung ist ja auch eher als Kunstprojekt gemeint gewesen. Weil jetzt kriegt man so das Gefühl, warum macht das eigentlich nicht die, was ist die Bundeszentrale für politische Bildung? Oder warum macht das nicht sogar das Gesundheitsministerium? Weil es geht ja am Ende um Mental Health auch. Es geht um auch die Frage, ne, wie kann man Leuten helfen aus einer Einsamkeit heraus, wo wir aus Studien wissen, das trifft ganz viele junge Leute. Also vielleicht nochmal, wer hat euch das Geld für das Projekt gegeben und wäre es perspektivisch aber auch sinnig, sowas woanders anzusiedeln?
Auf jeden Fall, zum zweiten schon mal. Auch, also es ist eher an einer Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen Kunsttheater und politischer Bildung. Wir haben eine Kooperation für das Projekt gehabt mit dem Haum, im Hebel am Ufer, mit dem FFT Düsseldorf und einem kleinen Theater Luzern. Mitfinanzierung haben wir einen Antrag gestellt bei der Kulturstiftung des Bundes, wo wir dann unsere Hauptförderung bekommen haben. Und wir als Online-Theater.live sind auch, oder unsere Grundannahme ist, dass Social Media das größte Theater unserer Wirklichkeit ist, die größte Bühne, und dass eigentlich alles, was da stattfindet, eine Performance ist. Und man erstellt sich Profile, man hat eine Rolle, man möchte ein Publikum erreichen, man erzählt Geschichten auch sehr publikumswirksam. Es gibt Feedback, es gibt Kommentarspalten, es gibt eine Feedbackschleife. Genau, das ist so die Grundannahme von all unseren Projekten.
Und wir arbeiten halt wirklich auch mit dieser Prämisse und konnten dadurch erst das erreichen, was wir erreichen konnten. Also dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen ein ästhetisches und ein rhetorisches Hacking, das klingt jetzt so ein bisschen invasiv, eigentlich ist es nur der Beschrieb, dass wir versuchen, die Ästhetiken und Rhetoriken, die dort stattfinden, zu verstehen und sie als Weisen zu interpretieren und anzuwenden, die diese Zielgruppe braucht, um am Diskurs sich zu beteiligen. Und das heißt sozusagen, das vordergründige Anliegen ist eben ein künstlerisches, dass wir sagen, nein, wir setzen unser Kunsthandwerk dafür ein. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die performen können, die schauspielen können. Wir gestalten Ästhetiken. Das sind ja künstlerische Kompetenzen und die braucht es unbedingt. Und das zeigt genau diese Schnittstellensituation, in der wir uns befinden. Jetzt gerade wirken wir total viel im Bereich der politischen Bildung rein, die halt sagen, das ist voll das geile Anliegen. Genauso muss man es eigentlich machen. Warum gibt es noch nicht so viel, was das macht? Auf diese künstlerische Weise.
Das ist ja die Frage, weil eigentlich, also gerade hier in Eine Stunde Liebe haben wir auch oft das Thema, wie gesagt, von feministischen Diskursen, von neuen Männlichkeitsbilder und. Und das sind natürlich immer so sehr bubbelige Diskussionen. Also wer liest sich so ein Buch zu Alpha Boys durch, ne? Wen erreichst du damit am Ende des Tages? Oder wenn du also auch auf Social Media unterwegs bist als jemand, der ganz klar sagt, hier, ich möchte feministische Botschaften ausstrahlen und du machst das so auf dem normalen, gängigen Weg, dann bist du ja nicht diejenige, die dann auf der For You-Page irgendwie eines 15-Jährigen landest. So, ne? Und das ist so die Frage. Also einmal, ihr habt es schon geschafft, raus aus der Bubble andere Leute zu erreichen. Im Grunde die eigentlichen Leute, die von diesen Männlichkeitsdebatten am krassesten geprägt sind, nämlich die Jungs. Ganz platt ausgedrückt.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen anschließend das, was Kasper gesagt hat, finde ich total wichtig, halt die Ästhetik von der Bubble nicht so stark zu bewerten, sondern zu sagen, ja, das ist halt die Sprache, die da benutzt wird, die Ästhetik. Also es gibt ja für jede Bubble hat ja ihre eigenen Codes so und manches wirkt für einen lächerlich, aber für die Leute, die da drin sind, ist es natürlich nicht lächerlich. Und das auch ernst zu nehmen, ist, glaube ich, total der Schlüssel.
Und ich glaube halt auch spannend, in dem Doku-Hörspiel erzählst du, Kasper, wie du im Grunde so eine ähnliche Form des Hackings schon in der Schulzeit betrieben hast, nämlich an Mitschülerbilder von Frauen in Reizunterwäsche, die du irgendwie ausgeschnitten hast, zu verteilen, um irgendwie die Beliebtheitswerte ein bisschen zu finden, irgendwie bei denen mehr anzukommen. Und das ist ja auch fast eine Form von Hacking.
Also das ist so eine Beobachtung. Also wir haben uns mit diesem Projekt ja total viel auch unsere eigenen Perspektiven auf Männlichkeit uns damit so auseinandergesetzt. Und ich habe irgendwie als eine Person, die halt männlich sozialisiert ist, ich habe das immer verstanden oder mittlerweile verstehe ich immer mehr, dass eigentlich Männlichkeit oft wie so ein Club ist, zu denen der Zugang ist, möglichst viele Aspekte seines emotionalen Reichtums eigentlich so wegzukappen und ganz besonders männlich zu sein. Also Männlichkeit als sozusagen eine Identitätsform oder vor allem patriarchale Männlichkeit als eine Identitätsform, die sich eigentlich total, also die ganze Zeit nur hierarchisiert. Sie stellt sich dadurch her, dass man mehr männlich ist als andere. Und mehr männlich sein heißt weniger weiblich sein. Und ich als Person, halt keine Ahnung, als so schwuler Jugendlicher, keine Ahnung, ich habe mich immer wie so ein Alien gefühlt dabei und kam in diesen Club der Männlichkeit wie so nie rein. Aber dann in diesem einen Mal, als ich in der 7. Klasse diese Bilder da halt irgendwie so ausgeschnitten habe, das erinnere ich halt irgendwie als so einen Moment des Hackings auf eine Weise.
Und Lucia wiederum, du erinnerst oder sprichst darüber, über die ewige emotionale Arbeit, die du leistest in Bezug auf alle Männer in deinem Lebenskosmos. Und ich finde, das ist ja auch so die Frage, wer muss eigentlich was anstoßen und was verändern? Und wir reden gerade im Kontext rund um den Fall Colleen Fernandes ja auch sehr viel über die Frage, wer muss eigentlich irgendwie Veränderungsprozesse durchmachen in unserer Gesellschaft und Gedankenanstöße annehmen, wenn es jetzt um digitale, sexualisierte Gewalt geht, ist ein Feld für sich. Aber generell auch so in diesem ganzen Konstrukt der Geschlechter. Wie siehst du diesen Punkt, Lucia?
Das war schon auch bei dem Projekt immer wieder herausfordernd, so zu denken, warum machen das die Männer nicht selber? Warum gibt es nicht ein Projekt, was die Männer von sich aus anstoßen? Ich habe schon auch viel begriffen nochmal anders über Männlichkeit oder wie es ist, männlich sozialisiert auch aufzuwachsen. Da war mir viel nicht bewusst. Das war auch sehr gut, das so, um auch selber mehr Empathie in manchen Punkten zu entwickeln. Trotzdem ist dieser nach wie vor, macht mich das schon immer wieder sauer, so zu denken, ach, diese Mehrarbeit ist einfach unfassbar anstrengend und unfair. Ich bin aber am Ende immer bei dem Punkt, dass ich denke, ja, es muss sich ändern und ich mache das jetzt einfach, weil es muss sich ändern. Es geht nicht anders. Es bringt jetzt auch nichts mehr, dass es unfair ist. Es ist sowieso unfair. mach weiter und ich bin froh, dass es Verbündete gibt, die das auch machen und ich bin froh, dass es auch Momente gibt, wo ich Pause machen kann.
Und es ist ja eigentlich auch eine Marktlücke, die ihr gefunden habt. Ihr sagt ja im Grunde, ey Leute, guck mal, man kann die Anspracheform nehmen, die so erfolgreich ist, die Hooks, die ja auch nochmal so auseinandernehmt und sagt, also diese im Grunde Sätze schon, wie man reingeht in ein Video, dass es dich reinzieht und du dranbleibst, die können wir doch einfach verwenden, die Ansprache, um unsere Botschaften zu senden, sozusagen. Unsere bedeutet ja in dem Fall feministischere Botschaften, emotionalere Botschaften. Das ist, so wie ich es zumindest verstanden habe. Und das ist ja fast schon auch ein Geschäftsprinzip, was ihr Leuten an die Hand geben könntet, die sagen könnten, okay, warum passiert das eigentlich nicht mehr? Also warum wollen nicht mehr Leute diese Botschaften irgendwie in den Fokus stellen? Vielleicht, weil man der Algorithmus die dann doch am Ende nicht so gut performen lässt und man damit am Ende nicht so viel Geld verdienen kann? Oder was ist es eigentlich?
Also ich würde sagen, Geschäftsmodell, also wir haben jetzt sozusagen, wir haben uns durch diese Förderung für dieses Projekt da finanziert und das ist jetzt nicht, als hätten wir unendlich viel Geld sozusagen dadurch bekommen. Ne? Wir verstehen natürlich immer mehr so Funktionsweisen von Social Media Plattformen irgendwie, aber natürlich kann das sozusagen ein Ziel sein. Das Problem allerdings immer wieder bei Viralität ist oder bei diesem Wunsch nach Viralität ist, du wirst halt viral, wenn du total viel triggers, wenn du so große Emotionen ansprichst, wenn du Wut und so weiter ansprichst. Und das kannst du natürlich auch schaffen mit so Botschaften, wie wir sie vielleicht senden würden. Das ist nur total viel, viel schwieriger damit. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass wir diese Förderung dafür hatten, weil so wurde Viralität war für uns nicht das Ziel. Also oder das erste oder das primäre Ziel. Das primäre Ziel war, Zielgruppe erreichen und dass diese Zielgruppe diese Videos ansprechend findet und in eine Praxis, in eine persönliche Praxis sozusagen überführen kann. Das war das Ziel, nicht Viralität. Und dafür braucht es eigentlich auch, würde ich sagen, sozusagen eine Struktur, eine öffentliche Struktur dafür und ein Verständnis dafür, dass Content Creation auch eine Form von künstlerischer oder kultureller Praxis ist, die auch auf eine Weise eine Fördersituation oder eine Fördergrundlage braucht. Aber ja, theoretisch kann man auch anders Content gestalten und ist auch das bestimmt möglich. Das ist nur, das geht so ein bisschen raus aus unseren aktuellen Kompetenzen, würde ich sagen, wie man da hoffenweise Kohle verdienen kann.
Ja, das ist eben nicht das Ziel gewesen. Und doch genau, also zu zeigen, was sowas bewegen kann, will ich auch nochmal. Ihr habt selber für dieses Doku-Hörspiel einige der Kommentare eingesprochen, zusammen mit der Dritten im Bunde. Mit Katja habt ihr das eingesprochen und jetzt hören wir nochmal rein, was es für Kommentare eigentlich auf eure drei Profile auf TikTok gab.
Hate zwar vorprogrammiert, aber bin Junge und musste fast weinen, als ich das hörte. Er hat das zusammengefasst, über was ich stundenlang nachgedacht habe.
Weil Männer klein gemacht werden, wenn sie ihre Gefühle zeigen und als kein Mann anerkannt werden.
Digga, lass mich meine Knickknacks essen.
Gib die Hoffnung nicht auf. Sie wird safe kommen.
Starkes Statement. Ich hab's gefühlt, denn ich bin auch suizidgefährdet. Hab sogar schon versucht. Wen hat's gejuckt? Bin ein Typ, also weiß man, wen es gejuckt hat. Niemanden.
Das ist natürlich echt krass. Da ist nämlich dieses Thema der Suizidgefährdung nochmal da. Wie seid ihr mit solchen Kommentaren umgegangen?
Ja, wir haben halt ganz oft versucht, an Hilfestellen zu vermitteln, also zum Beispiel Nummer gegen Kummer. Aber es war voll die herausfordernde Frage. Also das ist auch etwas, was wir im Nachhinein nochmal anders machen würden, dass wir sagen, wir würden auf jeden Fall SozialarbeiterInnen, TherapeutInnen, psychologische Beratung irgendwie dazu holen wollen, weil es natürlich herausfordernde Themen sind. Aber ich glaube, wir konnten ganz gut das immer weiter vermitteln oder zumindest das anbringen, dass es Orte gibt, wo man sich Hilfe suchen kann. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, für uns war praktisch alles, was Video und was Kommentarspalten war, war für uns Teil dieser Bühne. Also da haben wir praktisch als die Figuren geantwortet. Sobald uns jemand aber eine private Nachricht geschrieben hat und da nochmal ausführlicher irgendwie was teilen wollte, haben wir praktisch gesagt, wir sind hier, also danke für die Nachricht natürlich, aber wir sind hier ein Team, das dahinter steht und haben so ein bisschen transparent gemacht, dass das jetzt nicht Alex ist, mit dem man da chattet, sondern mit mehreren Leuten. Und da gab es dann auch bei jedem Account, gab es am Ende ein Video, was das dann auch nochmal so wie aufgelöst hat in der Sprache des Accounts.
Hatten die Leute dann das Gefühl, oh, jetzt wurden wir aber verarscht?
Also, nee, null. Also, sondern die waren alle total dankbar dafür. Und auch bei dieser Suizidthematik, ne? Also wir hatten, es gab eine Zeit, weil ein Video von Alex hat so dieses Thema erhöhte Suizidrate bei Männern über dieses Thema gesprochen. Und dann gab es halt so eine Zeit, wo wir wirklich gefühlt jeden zweiten Tag eine Suizidankündigung in der Kommentarspalte hatten. Und da war es aber total wichtig, dass die Frage, oder die sich da für uns gestellt hat, ist, wie können wir das Hilfsangebot jetzt gerade vermitteln? Schreiben wir einfach rein, das ist die offizielle Stelle, bei der man sich melden kann? Oder machen wir es in der Logik des Accounts? Deswegen ist sozusagen dieser Gedanke, dass auch die Kommentarspalten Bühnen sind, haben wir weitergeführt und haben dann gesagt, also da hat dann zum Beispiel Alex drunter geschrieben, ey Bro, ohne Witz, das klingt jetzt hier total cringe und so, aber mir ging es auch mal so, ich habe dann bei der Nummer gegen Kummer angerufen, mach es auch, ich kann es nur empfehlen, das klingt cringe, mach es aber bitte einfach. Und danach haben Leute geschrieben, okay, mach ich, Bro. Ne? Also weil wir sozusagen diese Ansprache oder dieses Ernstnehmen oder so diese Figur eigentlich auf eine Weise durchgezogen haben, konnten wir diese Hilfestellen vermitteln. Und als wir dann gesagt haben, hey, das sind Figuren oder das ist ein Projekt, waren die Leute einfach total dankbar dafür. Also wir hatten auch so ein bisschen Angst davor, oh mein Gott, nicht, dass sie jetzt total enttäuscht sind davon, waren sie eigentlich gar nicht.
Also es gab entweder gar keine Reaktion oder Leute haben halt geschrieben, nein, ja, hört nicht auf oder danke, dass ihr das macht oder so. Also es war sehr...
Jetzt habt ihr nach 3 Monaten im Grunde aufgehört, aber ich habe schon auch rausgehört, gerade diese Figur des Alex, dieses großen Bruders im schwarzen Hoodie, da habt ihr vielleicht auch Gedanken, sowas weiterzumachen mit einem Sozialarbeiter, vielleicht könnt ihr das nochmal skizzieren, wie könnte sowas weitergehen?
Genau, da ist die Idee ein bisschen dahinter, dass wir, dass es langfristig der Schauspieler praktisch alleine die Hauptverantwortung haben soll. Natürlich immer mit, man kann immer mit Feedback und so miteinander sprechen, aber das wäre so bei allen Figuren eigentlich das Ziel, dass die Schauspieler das selber weiterführen in Zusammenarbeit mit einem Sozialarbeiter und aber vor allem, dass es dafür auch eine langfristige Förderung gibt. Da sind wir gerade dran, die aufzustellen. Weil, wie Kasper gesagt hat, es gibt noch viel zu wenig Kunst- und Kulturförderung oder Förderung für Content Creation. Und das ist wirklich was, wo wir der Meinung sind, da muss sich was ändern oder das muss mehr werden.
Auf der anderen Seite darf es halt aber auch nicht nur mit diesem einen Profil weitergehen. Mhm. Also sozusagen unser Ziel des Projekts war eben nicht zu sagen, das ist jetzt die neue alternative Männlichkeit, wo man sich dann wieder gegenseitig überbieten kann, in wie gut man das macht, sondern eigentlich viele verschiedene Kompetenzen eigentlich zu vermitteln und anzubieten. Und genau deswegen machen wir jetzt auch diese Woche so einen Workshop, wo sich aktuell knapp 200 Leute angemeldet haben, die ein feministisches Selbstverständnis haben und die vielleicht Bock haben, selber was anzufangen und mal gucken, was daraus kommt. Also wir versuchen schon, ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, die sich dieses Themas bewusst sind, auch seinen komplizierten Dimensionen so und die durchstarten und eben nicht eine neue Männlichkeit anbieten, sondern Kompetenzen vermitteln, die für alle wichtig sind, die aber in der patriarchalen Erziehung oft unter den Tisch fallen.
Und vielleicht, wenn jetzt Leute zuhören, die jetzt sagen, okay, die haben jetzt irgendwie das Ziel, feministische Gedanken oder Theorien zu verbreiten mit ihren TikTok-Kanälen, ist das nicht quasi auch gleichzusetzen mit dem, was irgendwelche, sage ich jetzt mal, konservativen, nett ausgedrückt, oder sehr rechtsgerichteten Accounts auch machen, nämlich mit einer Zielsetzung die eigene Botschaft zu setzen. Also macht ihr da das Gleiche quasi oder wie seht ihr euch in diesem Zusammenspiel?
Also ich würde sagen, es gibt eine Bewegung online, die Jungs und junge Männer aktuell in Gewalt, Einsamkeits- und Blockadespiralen lenkt und daraus sich einen dicken Lenz verdient. Da findet eine Manipulation statt. Die Manipulation führt so weit, dass eigentlich so viele Menschen eigentlich so die Verbindung verlieren zu Jungs und jungen Männern. So viele. Außer eben die Leute, die eben selber diesen Content machen auf Social-Media-Plattformen. Das ist ja einer der Gründe, weshalb wir mit diesem Projekt überhaupt angefangen haben. Dass wir eben gemerkt haben, in unseren klassischen Räumen des Theaters können wir Menschen, die sich in diesen Radikalisierungsschleifen befinden, fast nicht mehr erreichen auf eine Weise. Weil wir selber in unseren Bubbles rumhängen und weil wir es irgendwie nicht schaffen, die irgendwie so in diesen Räumen zu öffnen. Und das heißt, wir versuchen eigentlich nur Brücken herzustellen und Brücken aufzubauen. Wir sagen den Leuten nicht, wie sie leben wollen, wie sie leben sollen, sondern wir bieten ihnen an, was es noch für Alternativen oder für Perspektiven sozusagen gibt. Wir haben eigentlich in keinem Video versucht, den Leuten zu sagen, so macht man es richtig. Sondern wir haben immer versucht zu sagen, so könnte man es machen. Das löst es oft bei Leuten aus. Und das haben wir auch nicht mit unserem Bauchgefühl gemacht, sondern mit Menschen zusammen, die sich einfach wirklich mit sozialer Arbeit in diesem Kontext auseinandersetzen. Mhm. Und dementsprechend, also natürlich ist es irgendeine Form von Manipulation, aber nicht weniger als das, als jeder Content irgendeine Form von Manipulation auf eine Weise ist. Ich würde es aber halt natürlich nicht Manipulation nennen, sondern einfach eine Einladung zu einem Austausch und einen Ernst nehmen. Zum Beispiel, du hast ein paar Kommentare eingespielt gerade, wir haben noch mehr Kommentare in diesem Hörspiel drin und da sind auch nicht nur so in Anführungszeichen positive oder zugewandte Kommentare drin, sondern da sind auch Kommentare, die sich kritisch damit auseinandersetzen drin und genau um diese Auseinandersetzung ging es uns aber.
Ja. Und ich glaube, was ich auch vielleicht noch ein anderer Aspekt davon ist, ich finde oder ich beobachte schon so auch in der Kunstwelt oder in der Theaterwelt eine große Vorsicht oder Angst auch fast schon vor Social Media. Und das finde ich manchmal, das Problem ist halt, wir sind ja schon längst drüber über irgendwelchen Fragen von Sinnhaftigkeit oder so, weil wir haben unfassbar viel Populismus, wir haben rechte Parteien oder rechte Gedanken, wir haben Radikalisierung, wir haben Extremismus, wir haben Spaltung der Gesellschaft und ganz viel von unserer Demokratie und von unserer Gesellschaft findet auf Social Media statt und sich da komplett rauszunehmen oder diese auch die Plattformen, wie die Plattformen nun mal funktionieren, ganz zu ignorieren, finde ich irgendwie schwierig ab einem gewissen Punkt, weil man kann sich nicht ganz rausnehmen. Und deswegen finde ich es total wichtig, das mitzugestalten und es auch einfach da stattzufinden, dass Kunst da stattfindet, finde ich total relevant.
Und so. Was ich auch sehr wichtig finde, noch zu sagen, mitgestalten ist ja im Grunde auch der Gedanke, den ihr nochmal mitgibt. Im Grunde könnte jeder von uns hingehen und sagen, ich gehe jetzt auch auf TikTok mit meinen Inhalten und versuche auch nochmal irgendwie sozusagen das, woran ich glaube, da zu präsentieren. Muss man natürlich die Zeit und Kraft für haben oder auch vielleicht das künstlerische Denken oder die Idee, welche Hook kann ich gut formulieren. Aber auch das ist natürlich noch mit drin, so eigentlich fast eine Anleitung zum, wie könnte man auch nochmal andere Inhalte setzen. Lucia Oppermann und Kaspar Weimann von der Gruppe online-theater.live. Ich danke euch, dass ihr uns nochmal ein bisschen diese Gedanken zum Hacken der -4 geschildert habt, als vielleicht eben Inspiration. Wer weiß. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Gefühle zeigen als Mann, auch wenn es traurige Gefühle sind. Darum geht es jetzt auch im Liebestagebuch. Pierre, der hat uns ja schon erzählt, dass der erste gemeinsame Urlaub mit seiner Freundin anstand. Sie hatten zwar schon Konflikte, aber wollten bewusst gegensteuern. Endlich gemeinsam weg, endlich Zeit zusammen, Nähe, gute Erinnerungen sammeln. Und dann kam ja alles anders. Also mitten im Urlaub, mitten auf einer Parkbank, hat seine Freundin Schluss gemacht. Eigentlich ein klarer Cut. Aber irgendwie auch nicht, denn Urlaub war noch längst nicht vorbei, Unterkünfte gebucht. Wie sich diese gemeinsame Reise nach der Trennung für die beiden angefühlt hat und was passiert, wenn man nicht einfach gehen kann oder auch nicht loslassen will, davon erzählt Pierre jetzt im Liebestagebuch und Achtung, es fließen gleich auch Tränen.
Wir waren offiziell getrennt, aber wie wir auf dieser Parkbank saßen, war ja auch die Frage, wie machen wir jetzt hier weiter? Bringe ich sie zum nächstgelegenen Flughafen, damit sie wieder heimfliegen kann, weil wir waren tatsächlich mit Auto unterwegs. Oder verbringen wir diese Woche noch gemeinsam? Was wollen wir? Und das Letzte, was ich innerlich wollte, war, ist, dass sie weg ist. Dass sie einfach weg ist und ich allein bin. Und wir haben tatsächlich zusammen entschieden, dass wir diese Woche Urlaub miteinander noch verbringen. Ich habe dann erstmal die Folge 2 Tage eigentlich nur konstant durchgeheult, während wir weitergereist sind. Das war extrem hart für mich. Es hat mich sehr, sehr, sehr geschlaucht, weil in Wellen dieser Schock abklang und dann die Emotionen hinzuließ, die mir klar gemacht haben, welche Konsequenz gerade hier passiert ist, dass ich diesen wunderbaren Menschen verliere. Aber zugleich haben wir eine sehr schöne letzte Woche miteinander verbracht. Wir blieben sehr innig, sehr nah, weil wir auch beide gemerkt haben, wie wichtig wir einander sind. Wir kamen aus unserem Urlaub als getrennte Menschen, aber dennoch sehr innig. Und ich empfand diese Innigkeit sehr schön und ich wollte auch nicht, dass sie aufhört. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Freunde bleiben und dass wir auch mehr als Freunde sein können und ließen es in einer Art partnerschaftlichen Weise weiterlaufen, obwohl wir rational getrennt waren. Und es war für mich wie in Watte gepackt werden. irgendwie war in meinem Hinterkopf klar, das hier ist jetzt getrennt. Und zugleich habe ich es emotional gar nicht akzeptiert. Und wir haben uns auch nicht so verhalten. Wir haben beieinander geschlafen, wir haben miteinander geschlafen, wir haben Zeit miteinander verbracht. Wir hatten weiterhin die Schlüssel voneinander. Wir hatten Sachen bei jedem anderen. Es ist wirklich rein rational eine Trennung gewesen, aber die Umstände haben sich wirklich nur begrenzt geändert. Also wir waren so eng noch miteinander. Mir ist teilweise immer noch das Wort Schatz rausgerutscht, was ich dann mich korrigieren musste. Also, ach nee, halt, wir sind's ja nicht. Und es lief in dieser Form eine Zeit weiter. Aber wie das so ist mit in Watte gepackten Dingen, irgendwann kommt mal die eiskalte Wahrheit oder irgendwann stellt sich die berechtigte Frage, wo geht das denn hier weiter hin? Weil da ist ein Schmerz, da ist ein Trigger, da sind Fragen, wie führe ich jetzt mein Leben ohne sie und mit ihr in dieser Form gleichzeitig? Wir waren ja in einer offenen Beziehung, muss ich sie über gewisse Dinge noch informieren oder nicht mehr? All so eine Sache. Und auch hier war es am Ende die Kommunikation, die Watte irgendwann mal weggefackelt hat. Und das hat sich wieder aus Missverständnissen entladen, wo dann die bittere Wahrheit da war, so kann es nicht weitergehen. Und die Endkonsequenz war zu sagen, wir stoppen jetzt hier. Wir sollten eine Weile keinen Kontakt mehr haben. Ich erzähle darüber, weil es mir geholfen hat, darüber zu reden, weil eine Gewissheit ist, wir sind alle nicht allein damit. Wenn wir Liebeskummer haben, ist das etwas völlig Normales. Und es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Gefühlen auch beschäftigen und sie zulassen, weil größtes Learning, Ablenkung ist zwar nett für den Moment, aber tief in deinem Herzen bleibt dieser Schmerz. Er will durchlebt werden und es ist wichtig, dass ich das durchlebe.
Also, Gefühle zeigen, aushalten, nachspüren. Pierre macht das mit seinem Liebeskummer. Und es ist auch so ein wichtiger Gegenpol zu unserem Thema heute, zur Manosphere, die ja gerade jungen Männern das suggerieren will, dass das Ganze ein Zeichen von Schwäche wäre, seinen Schmerz so offen zu zeigen. Und das ist es eben ganz und gar nicht. Wenn ihr über das Thema mehr erzählen wollt, aus eurer Perspektive, wo gibt es zum Beispiel Räume für Männer, sich auszutauschen? Vielleicht habt ihr ja da Projekte, Ideen, worüber ihr erzählen möchtet. Was ist mit anderen Formen von Männlichkeit? Wo kann man dem nachspüren? Schreibt uns gerne eine Mail, liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Perspektiven. Das war's. Ich bin Shanley Anwar. Danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.